Hallo, hier bei Calling East, deinem Interview-Podcast zu Frauen und Karrieren in Ostdeutschland. Ich bin Berit Großwendt, Markenexpertin und Agenturgründerin, und ich habe mich gefragt, wo sind sie denn, all die anderen Businessfrauen hier im regionalen Osten? In der Öffentlichkeit sieht man nicht besonders viele, und das will ich ändern. Mit einem besonderen Ort für mehr Sichtbarkeit und Support und einem Raum, an dem sie zusammenkommen und ihre ganz persönlichen Erfolgsgeschichten erzählen. Lass dich inspirieren von Gründerinnen, Entscheiderinnen und Female-Leadern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Medien. Calling East, jede Folge mit einem spannenden Role Model. Hallo und willkommen bei Calling East. Heute mit einer besonderen Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Denn zu Gast sind zwei junge, wunderbare Frauen, Charlotta Sommerfeld und Luise Engelhardt, beste Freundinnen, 18 Jahre alt, gerade Abitur gemacht und auf dem Sprung ins Leben und raus in die Welt. Schön, dass ihr im Podcast seid, ihr beide.
Hallo.
Hallo, ja. Wer den Podcast kennt, der weiß, dass ich ja normalerweise hier mit Frauen spreche, die bereits ein langes Berufsleben und einen Karriereweg hinter sich haben. Ihr habt eure Reise noch vor euch, und genau deshalb finde ich es ja so spannend, mal mit euch zu sprechen darüber, was eure Ziele so sind, welche Träume ihr habt, welche Vorstellungen und Erwartungen und vielleicht ja auch welche Sorgen. Doch bevor wir das tun, wollte ich noch ganz kurz klären, woher wir uns eigentlich kennen. Luise, ja, bist meine Tochter. Das heißt, wir kennen uns schon eine ganze Weile, und Charlotta, Charlie genannt, du bist Luises beste Freundin, sagt, seit wann kennt ihr euch eigentlich?
Eigentlich seit der Grundschule, aber so richtig Freunde sind wir erst dann auf der weiteren führenden Schule, also auf dem Gymnasium geworden.
Ja. Genau, dazu kann man noch sagen, wir haben uns ja gar nicht gemocht in der Grundschule, also da hatten wir ja fast nichts miteinander zu tun, die sind uns eigentlich aus dem Weg gegangen, und dann, erst in der 5., 6. Klasse beste Freundin geworden.
Ja.
Also ihr seid zusammen die Grundschule gegangen und dann zusammen aufs Gymnasium auch in dieselbe Klasse gekommen, und da fing quasi eure Freundschaft so richtig an und hat Fahrt aufgenommen. So, ja, und jetzt seid ihr ja an einem ganz besonderen und auch bedeutsamen Punkt in eurem Leben. Ihr habt euer Abi bestanden am Otto-Schott-Gymnasium hier in Jena. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie fühlt ihr euch denn?
Ja. Erleichtert. Ich fühle mich sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt auch vorbei ist.
Ja, ich bin auch sehr glücklich und auch stolz auf uns. Aber ich bin auch voll überrascht, wie schnell die Zeit dann doch vergeht, dass man jetzt einfach aus der Schule raus ist und dann sein Abi in der Hand hat.
Ja, und jetzt merken wir so, Gott, jetzt haben wir das ganze Leben vor uns. Jetzt fängt es erst so richtig an, habe ich das Gefühl.
Ja, das sollte es auch, und stolz könnt ihr auf euch sein, dass ihr das geschafft habt und dass ihr das vor allen Dingen auch so gut gemacht habt. 12 Jahre seid ihr jetzt zusammen in die Schule gegangen, das ist wirklich eine lange Zeit, und wie ist das jetzt? Könnt ihr sagen, ja, ich fühle mich jetzt so richtig schlau und seid ihr vor allen Dingen gut vorbereitet aufs Leben?
Teils, teils, würde ich persönlich sagen. Also ich finde, in der Schule sammelt man schon sehr wichtige Erfahrungen fürs Leben. Allgemein, also ich finde solche praktischen Erfahrungen wie Vorträge halten oder auch diese Gruppenarbeiten oder dass man mit anderen Leuten sich sozusagen connectet und so, ist schon etwas, was ich persönlich dazugelernt habe. Aber manchmal beim Theoretischen würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, was mich wirklich aufs Leben vorbereitet. Also jetzt nicht nur irgendwelche mathematischen Formeln, sondern vielleicht auch, ja, das klassische Beispiel, wie man Steuern macht oder wie man mit Finanzen umgeht und so weiter.
Ja, Luise, wie ist es bei dir?
Ich sehe das genauso wie Charlie. Also ich bin auch dafür, dass wir weniger auswendig lernen sollten, mehr in die Praxis rein. Aber natürlich kann man sagen, dass wir uns auf jeden Fall in jedem einzelnen Fach sehr gut vorbereitet fühlen, rein theoretisch gesehen, was wir alles gelernt haben. Das ist schon klasse, ja.
Na gut, es gibt ja auch immer ein paar Dinge, die lernt man sowieso erst.
Das lernt man sowieso im Leben, ja, genau.
Im Leben, und das bekommt ihr auch von euren Eltern mit, von euren Freunden, von der Umgebung, von allem, was ihr sowieso auch außerhalb der Schule macht. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ihr hättet so drei Wünsche frei, ja, und könntet vielleicht Dinge sofort an Schule und Bildung ändern. Gibt es da was, wo ihr sagt, ja, also wenn das irgendwie zu ändern wäre, dann könnte man das jetzt mal sofort umsetzen und in die Wege leiten?
Also wie gerade schon so ein bisschen gesagt, also ich wäre ganz dafür, dass wir weniger auswendig lernen sollten, mehr Praxis, Erfahrung auch sammeln sollen, mehr kreativ lernen, genau in die Richtung. Wir hatten ja auch eine Seminarfacharbeit geschrieben in der 10., 11., 12. Klasse, also über mehrere Jahre hinweg, und da war die Anforderungen sehr hoch gestellt, also sehr akademisiert. Das hätte man vielleicht ein bisschen verändern können, dass wir mehr den Fokus darauf legen, dass wir wirklich was lernen in der Zeit und ja, das Ganze auf ein Schülerniveau setzen, also nicht so wirklich mit hohen Standards, wo wirklich so viel auf diese Richtlinien gesetzt wurde. Mhm. Und vielleicht kann man ja auch sagen, dass wir als Schüler mehr Mitspracherecht bekommen, was den Unterricht angeht. Das klingt vielleicht blöd, aber dass man vielleicht den Lehrern ein offenes Feedback mehr geben könnte in Bezug zu deren Unterricht. Das muss man ehrlich sagen, an unserem Gymnasium war das schon so, dass man den Lehrern offen und ehrlich sagen könnte, ey, hier, ihr Unterricht ist gerade nicht so wirklich prickelnd, das bringt uns gerade nicht so viel. Aber wir hatten trotzdem immer noch das Gefühl, oder zumindest ich, dass da nicht wirklich realisiert wurde, die Kritik, und nicht wirklich was verändert wurde. Also da hat man sich als Schüler dann immer noch so ein bisschen, naja, unwahrgenommen gefühlt teilweise. Mhm.
Charlie, was sagst du?
Ja, also ich würde wirklich in allen Punkten zustimmen. Vor allem auch das mit der Seminarfacharbeit. Das ist, ich sage, es war jetzt nichts Schlechtes. Es war schon gut, vor allem weil es auch eine gute Vorbereitung ist für Uni und so weiter. Da schreibt man ja sowas regelmäßig. Aber vielleicht sollte das wirklich ein bisschen überdacht werden, ob es so schlau ist, noch nicht mal volljährigen Schülern dann so eine hohe Erwartung auch hinzulegen. Genau, aber sonst.
Ja, also ich kann das auch bestätigen, so als begleitende Eltern haben wir das natürlich auch mitbekommen. Und ich fand auch, das war ein sehr hoher Standard, eine sehr hohe Anforderungsbelastung, die da auf euch lag. Und es war doch schon in meinen Augen ein studentisches Niveau, was dort angelegt wurde. Ich meine, ihr seid da 17, 18 Jahre alt und es war, wie Luise schon gesagt hat, sehr akademisiert. Und ich glaube, das war eine ziemlich taffe und ja, eine sehr anspruchsvolle Zeit auch für euch, ne?
Also uns wurde auch relativ viel Druck gemacht in der Zeit. Es war immer so, es ist eine Abi-Note, ihr müsst jetzt und das so und so viel, 15 Punkte. Und da war man dann wirklich die 2 Jahre war das ja schon fast, immer unter Druck, dass man da irgendwas leisten muss und irgendwie das Beste machen muss von allen da.
Ich fand auch, es war so konsequent, einfach im Hintergedanken die ganze Zeit. Also natürlich habe ich nicht jeden Tag da was geschrieben. Das, so die Zeit braucht man ja auch nicht, dass man da wirklich jeden Tag 3 Stunden durchschreiben muss. Aber ich fand, es hat dann einen so im Unterbewusstsein gestresst, weil man immer wusste, okay, ich muss das dann noch schreiben und so weiter. Ja, es war irgendwie, aber es ist auch eine Erfahrung, sag ich.
Ja, und vor allen Dingen das neben der Schule, ja. Das habt ihr ja quasi noch neben eurem normalen Unterricht machen müssen. Gut, aber vielleicht hört das jetzt jemand und vielleicht kann man sich da irgendwie in Zukunft mehr mit euch Schülerinnen und Schülern auseinandersetzen und das vielleicht gemeinsam erarbeiten, was da eigentlich verlangt ist, wenn da so ein bisschen auch Kritik im Raum steht. Aber gut, ihr wart an einem bilingualen Gymnasium hier in Jena und habt auch vor allen Dingen digital gelernt. Das spielte da eine große Rolle. Ihr habt ab Klasse 9 mit einem iPad gelernt. Findet ihr das zum Hinblick auf die Zukunft eher hilfreich oder sagt ihr, wir hätten doch noch ein bisschen länger lieber mit dem Heft und mit dem Stift gearbeitet in der Schule?
Also ich persönlich finde es sehr, sehr hilfreich. Ich arbeite auch, oder was heißt arbeiten, aber ich nutze auch mein iPad sehr oft für dann private Sachen, schreibe mir da Dinge auf und es hilft schon enorm, wenn man dann auch diese ganzen typischen Apps kennt wie Numbers und so, wenn man da diese Shortcuts kennt, die einem ja beigebracht werden. Und ich denke auch vor allem jetzt so in der digitalisierten Welt, wo das immer mehr Bedeutung annimmt, ist es vielleicht auch für das spätere Berufsleben vom Vorteil, dass man sich schon so grob einfach auskennt mit diesen ganzen Funktionen.
Ja, genau. Also wir haben ja auch viel Kreatives auf dem iPad erlernt. Also viele Aufgaben wie Filme erstellen für den Unterricht, Präsentationen und sowas, haben wir ja alles gelernt durch unsere iPads. Und da fühle ich mich auch sehr vorbereitet. Wir haben gelernt, welches Problem habe ich auf dem iPad? Wie kann ich das auch teilweise beheben selber? Und wie wichtig Backups beispielsweise sind oder Sonstiges? Weil es kann immer irgendwas passieren, so wie bei Charlie kurz vorm mündlichen Abitur. Genau, aber da.
Was ist da passiert? Was ist da passiert?
Mein Bildschirm war tatsächlich kaputt und ich konnte es nicht mehr bedienen, mein iPad. Also eine Woche vor der mündlichen Prüfung. Und ich habe ja mein iPad für die Prüfung gebraucht.
Das heißt, du kamst an keine Unterlagen mehr ran.
Doch, weil ich ein Backup gemacht habe.
Ah, siehst du. Zum Glück. Gut, gerettet.
Mal nachgucken, ob ich jetzt habe.
Ja gut, aber genau aus diesem Grund macht ihr das ja, ne? So. Und jetzt haben wir ja hier in Thüringen eine ganz besondere Situation, dass jeder, der das Abi machen möchte, ja auch die BLF und um es zu erklären, diejenigen, die das nicht wissen, das ist die besondere Leistungsfeststellung in Klasse 10. Die muss man bestehen, um Abitur zu machen, um weiterzugehen die nächsten 2 oder eben 3 Jahre. In anderen Bundesländern kriegt man die mittlere Reife einfach so. Findet ihr das ungerecht, dass ihr das machen musstet?
Also für den Moment in der 10. Klasse, wenn ich zurückdenke, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns wirklich alle sehr darüber beschwert. Aber wenn ich so zurückblicke, war es eigentlich schon ganz gut. Also es war wirklich so eine Vorbereitung schon aufs Abitur, beziehungsweise vor allem auch auf die Klausuren, die dann in der 11. Klasse kamen. Weil ich erinnere mich noch dran, die Deutsch-BLF war gefühlt wie jede Klausur. Und da war das schon mal eine gute Vorbereitung, weil man wusste dann, ah, okay, so läuft das ab. Und auch fürs Abi, ich war beim Abi, würde ich sagen, halb so aufgeregt wie bei der BLF, weil ich einfach schon wusste, okay, so läuft das ab. Und ich habe gelernt und ja, ich habe es damals auch geschafft. Also
ich weiß auch noch, dass wir uns ganz doll drüber aufgeregt haben, dass wir jetzt als einziges Bundesland uns hinsetzen müssen und lernen müssen, weil die anderen mussten das ja nicht. Und wir saßen dann den ganzen Mai in der BIP, teilweise sogar noch länger als fürs Abi, weil wir so aufgeregt waren, das erste Mal so eine große Prüfung. Aber es war dann im Endeffekt wirklich eine gute Sache, dass wir das gemacht haben. Und ich finde es auch gut, wenn das weitergemacht wird, einfach weil es ist ja jetzt nicht so, dass die Note jetzt irgendwie fünffach zählt oder so. Es ist ganz normale Note gewesen, aber mit einem, ja, mit dem größeren Drumherum. Und das ist eigentlich eine super Vorbereitung gewesen auf das, was quasi noch auf uns zugekommen ist, dann in der Oberstufe.
Ich habe nochmal nachgelesen, ich glaube, in Sachsen ist es auch noch so. Also die haben auch ein BLF. Ja, okay. Aber ja, es ist eine gute Vorbereitung und dass man einfach mal sieht, wie laufen solche Prüfungssituationen ab.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, Charlie, da ist man vielleicht einfach nicht mal so aufgeregt. Aber ihr seid ja eh 2 Mädchen oder 2 junge Frauen, wo ich das Gefühl habe, ihr seid ja eh irgendwie ganz cool an die Sache rangegangen und sehr bewundernswert. Also ich bin da eher immer so ein bisschen, oh, was passiert jetzt? Aber ihr habt es irgendwie ganz cool genommen. Und was war denn so euer schönster Moment in der Schulzeit? Habt ihr was, wo ihr sagt, da erinnert ihr euch sehr, sehr gerne daran? War das eine Situation oder waren das mehrere?
Also,
erzähl doch mal.
Ich glaube, die schönsten Momente für mich waren immer so die ganzen Reisen, die wir gemacht haben mit der Schule. Also beispielsweise ging es für uns mit unserem Spanischkurs, wir haben Spanisch gemacht in der Schule.
Als zweite Fremdsprache,
genau, als,
ne?
Zweite Fremdsprache. Ja. Nach Barcelona für eine Woche in eine Gastfamilie zu dritt und das war wunderschön. Also wir haben uns gut mit den Spaniern unterhalten können. Es war wirklich eine tolle Zeit. Haben dann abends am Strand immer noch Empanadas gegessen und so. Und ich fand noch toll, unsere Kulturpraktikumsfahrt war das. Da haben wir ein Theaterstück erarbeitet selbst in einer Woche oder in 4 Tagen und es wurden verschiedene Gruppen gebildet, jeder hat was gemacht, so eine ganze Gemeinschaft hat sich quasi gebildet, um ein Theaterstück zu kreieren und das war einfach wunderschön, die waren da auf einer Burg, auf so einer Wasserburg mit Wasser drumherum und es war wirklich einfach Gemeinschaft pur, wieder mal.
Ich finde auch, also vor allem Barcelona und das Cupra waren wirklich richtig gut und wenn ich so zurückdenke, finde ich allgemein die Oberstufenzeit war eigentlich wirklich mit die schönsten 2 Jahre so in der Schule, also abgesehen von dem ganzen Stress, aber so, weil da nochmal diese Gemeinschaft so kam, also auch weil wir alle ein bisschen älter geworden sind und früher, wenn man so zurückdenkt, gab es immer diese typischen Dramas so in der 6. oder 7. Klasse und dann in der Oberstufe, wenn dann wirklich alle auch so verstehen, okay, wir sind jetzt auf einem Level, wir sind jetzt alle zusammen, wir machen das Abi. Es war einfach so von der Gemeinschaft her viel schöner.
Ja, und ich habe neulich nochmal gemerkt, wie toll auch die Grundschule war, weil wir haben jetzt all unsere Grundschulleute wieder gesehen auf den ganzen Geburtstagen, die jetzt alle waren im Frühjahr und haben uns auch mit ein paar Leuten unterhalten und haben wieder gemerkt, wie toll unsere Grundschulzeit war. Da sind wir auch eine richtige Gruppe geworden in der Grundschule.
Da hattet ihr ja auch eine besondere Lehrerin und auch eine besondere Hortnerin, die euch
zusammengeschweißt.
Genau. Das finde ich auch im Rückblick, dass eure Grundschulzeit ja auch irgendwie was Schönes war. Und gibt es jetzt vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, das war so richtig blöd irgendwie in der Schule gelaufen? Also das ist so eine ganz, ja, schlimme, schlechte Situation, an die ich mich wirklich so ungern nur zurückerinnere.
Also für mich jetzt so in den letzten paar Wochen war mein mündliches Abitur, hat mir da sehr Sorgen bereitet. Da war ich sehr aufgeregt. Das war nicht so schön für mich, einfach weil ich das jetzt nicht wirklich geübt habe in der Schule. Wir haben nie eine mündliche Prüfungssituation mal simuliert oder so. Das war dann ganz neu für mich, aber ansonsten war jetzt nie so eine Situation, wo ich dachte, oh Gott, Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus oder so.
Ja, also ich fand Semi-Schreiben jetzt nicht so gut. Ja, mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, Luise, dir hat es ja eigentlich voll Spaß gemacht. Oder nicht voll, aber du
meinst. Ja, ich hatte schon meinen Spaß, weil mein Thema irgendwie ganz interessant war.
Hängt wahrscheinlich auch immer mit dem Thema zusammen, ne? Ja. Was ihr gewählt hattet oder mit der Gruppe. Ihr müsst es ja in der Gruppenarbeit machen. Und vielleicht war das bei dir eben, dass beides nicht so ganz stimmig war.
Ja, also die Gruppe war eigentlich, das war wirklich lustig, wenn man sich getroffen hat. Aber wenn man dann wirklich alleine da saß und sich dann dachte, okay, ich muss jetzt wirklich hier was schreiben, war es schon manchmal so einfach so ein Druck für mich. Und ich finde auch so am Anfang der Oberstufe war auch so diese Drucksituation, weil man dann wirklich so war, okay, das zählt jetzt alles schon in meinem Abi rein, obwohl ich eigentlich noch 2 Jahre Schule habe. Und es war einfach so eine neue Situation, weil mir musste erstmal so klar werden, okay, das ist jetzt so wirklich mein Schulabschluss und da muss ich mich jetzt auch anstrengen. Also ja.
Ja, das sehe ich auch so. Also wirklich Anfang der 11. hat man erstmal richtig gemerkt, man sammelt ja die ganzen Punkte, die in dein Abi zählen. Und wenn da mal ein Punkt gefehlt hat, habe ich mir zumindest am Anfang sehr viel Druck gemacht, war so, Gott, es fehlt der Punkt, ich muss nächstes Mal besser werden. Das stimmt. Das war auch gar nicht schlimm.
Aber jetzt ist ja zum Glück der Druck jetzt erstmal abgefallen, jetzt ist der Druck weg. Jetzt haben wir auch genug über Schule geredet. Jetzt machen wir mal einen großen Cut hier und blicken mal vorwärts in eure Zukunft. Denn es beginnt ja ein neuer Lebensabschnitt jetzt für euch. Und die Frage ist natürlich, was habt ihr beide jetzt vor? Erstmal ausschlafen, ausspannen, ein bisschen feiern. Abiball steht noch bevor. So, und wie geht's dann weiter?
Also ich mache tatsächlich einen Freiwilligendienst in Dänemark an einem Kindergarten.
Wann geht's da los bei dir?
Im August jetzt schon.
Ah, schon.
Das heißt, jetzt beginnen auch die ersten Vorbereitungen. Ja, aber ich freue mich ganz doll.
Und es geht ein Jahr, ne?
Ja, 11 Monate.
11 Monate. Toll. Und du, Luise?
Also ich fange jetzt erstmal mein nächstes Jahr an, ab August, mit einem 3-monatigen Pflegepraktikum in Bayern in einer Klinik, um mich so ein bisschen auf meinen Berufswunsch Medizin vorzubereiten und guck mal, ob es das wirklich für mich ist. Aber ich bin sehr interessiert und freue mich da auf die nächsten 3 Monate und dann gucken wir mal, was noch so geht. Ich dachte noch an Sanitäterausbildung hier in Jena, weil mich das auch ganz doll interessiert und ja.
Ja, weil du Medizin studieren möchtest. Ne? Und Charlie, du, was möchtest du mal studieren?
Also mein Plan A ist tatsächlich Psychologie, weil ich finde das Thema oder diesen Bereich finde ich auch sehr interessant. Und ja, ich würde mich wirklich für so ein Studium interessieren und hoffe, dass das da dann alles aufgeht.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen daran denken, was vielleicht so in fernere Zukunft ist, also so in 5 oder 10 Jahren, macht ihr euch da schon jetzt so Gedanken, wie da euer Leben vielleicht mal aussehen kann?
Also jetzt aktuell gar nicht tatsächlich.
Total
jetzt
verständlich.
Jetzt passiert erstmal so viel in den nächsten paar Tagen, da ist noch gar nicht so der Gedanke da. Aber in 5 Jahren sehe ich mich auf jeden Fall in meinem Medizinstudium irgendwo in einer schönen Stadt, in einer Wohnung, in einer WG, je nachdem. Und jeden Tag zur Uni laufen mit einem Stethoskop. Genau.
Und möchtest du vielleicht auch mal ins Ausland nochmal gehen?
Ah ja, genau. Ins Ausland, das wäre dann, im Studium kann man ja Auslandssemester machen. Das wäre auch eine total tolle Sache. Nochmal vielleicht, ich habe jetzt auch öfter gesehen, auf Instagram zum Beispiel, wie Studentinnen nach Südafrika fahren, nach Kapstadt, dort in eine Klinik nochmal für ein paar Monate gehen. Das finde ich auch noch ganz toll zu machen.
Und Charlie, du? Wo siehst du dich?
Also ich habe auch noch keinen konkreten Plan. Man hat ja immer so ein bisschen so eine Wunschvorstellung, die man so im Hinterkopf hat, wenn man sowas gefragt wird. Aber ja, also erstmal tatsächlich in 5 Jahren sehe ich mich eigentlich auch am Studieren und dann in 10 Jahren hoffe ich so, dass ich natürlich einen Beruf habe, der mir Spaß macht, wo ich auch Sicherheit habe.
Und denkt ihr, wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen weiter denkt, ja, denkt ihr so grundsätzlich schon mal drüber nach, wie es ist, wenn man vielleicht in 10 Jahren, ob ihr mal Familie habt oder Kinder, eine Beziehung, wo, wie ihr da leben möchtet?
Also in 10 Jahren möchte ich auf jeden Fall schon in der Beziehung, ja, das ist ja, kommt ja immer so auf diese Lebenssituation drauf an, ne? Aber das wäre schon eine ganz schöne Sache, dafür würde ich mich freuen drüber. Nee, ich wäre auf jeden Fall gerne finanziell unabhängig erstmal. Ich würde erstmal meine Ziele durchsetzen, mich also ein bisschen verwirklichen, meine Träume, meine Ziele im Blick haben. Vielleicht arbeite ich schon in der Praxis oder in der Klinik, je nachdem, vielleicht sogar als Sportmedizinerin, da bin ich ja sehr heiß drauf. Oder spiele schon mit den Gedanken, eine Familie zu gründen oder eine größere Wohnung zu sehen, all das so, was dann einen erwartet mit 28.
Mhm. Naja, aber zumindest eine Vorstellung haben, dass man vielleicht eine Familie gründet, dass
genau,
man auch Kinder
Gedanken
hat. Solche Gedanken hat man ja vielleicht mit 18 schon. Charlie, du?
Ja, mein Plan ist auch auf jeden Fall, wie ich ja auch schon gesagt habe, diese Jobsicherheit, dass man da auf jeden Fall auch diese finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit hat. Aber auch, ja, die Familienplanung. Also wäre natürlich schön, wenn man dann auch jemanden hat, mit dem man sagt, okay, da mit dem will ich jetzt eine Familie gründen, vielleicht auch eine eigene Wohnung oder Haus irgendwann. Also in 10 Jahren denke ich mal noch nicht, aber irgendwann dann vielleicht. Und genau.
Ja, also ich frage das auch im Hinblick darauf, dass ihr natürlich auch 2 Mütter habt, die Familie und Beruf ganz gut miteinander verbunden haben. Charlie, deine Mama ist ja auch Ärztin. Ihr seid 4 Geschwister zu Hause und dass dieses Selbstverständnis, dass ich Beruf und Familie und Kinder ganz selbstverständlich leben kann, das hat ja sowohl deine Mama als auch ich leben können. Und deswegen frage ich eben, ist es heute für euch auch noch ein Ziel, ja, dieses Selbstverständnis zu haben, ich kann alles schaffen, ich kann Mama sein, ich kann erfolgreichen Beruf haben, ich kann einen Karriereweg einschlagen, ohne dass ich da ja Abstriche machen muss?
Das glaube ich schon. Also ich kriege das ja, ich habe es ja immer mitbekommen von dir, dass du arbeiten bist und trotzdem aber vom Kindergarten abholen gegangen bist. Du warst immer da und bist gleichzeitig arbeiten gewesen. Also das hat uns schon geprägt, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen, weil Mama, wenn du das hinkriegst, dann möchte ich das ja auch hinkriegen, dann kann ich das ja auch schaffen. Genau.
Ja, genau. Also dadurch, dass es mir oder uns ja auch so vorgelebt wurde, gab es ja für mich, wahrscheinlich auch für dich, nie eine andere Option oder gar nicht so diese Vorstellung, dass man halt zu Hause bleibt, nur weil man Kinder hat. Also auch selbst als ich klein war, war es für mich halt so normal. Ja klar, meine Mutter arbeitet und ist trotzdem so für uns da. Das heißt auf jeden Fall, dass ich das auch so machen will und auch schaffen kann, denke ich.
Mhm. Ja, hört sich nach einem guten Plan an, wie ich finde. Ja, und ich bin ja Generation X und als ich in meinen Beruf eingestiegen bin, dann bedeutete ja, wenn wir jetzt über Karriere sprechen, dass damals in erster Linie, dass man viel arbeitet, dass man Leistung bringt und dass man oft als Frau auch die Erste in seinem Gebiet war, ne? Und wie ist denn das bei euch heute? Wie definiert ihr denn Karriere und auch Erfolg? Was muss denn dazugehören? Was muss da stimmen, dass ihr sagt, ja, ich kann eine Karriere machen und wenn ja, wie sieht die überhaupt aus?
Also ich für mich würde Erfolg so definieren, dass ich ein Leben führe, das meinen Werten entspricht, meinen Zielen entspricht, dem ich meine Fähigkeiten sinnvoll einsetze, während ich aber gleichzeitig finanziell, ja auch körperlich und mental stabil bleibe, mich weiterentwickle, neue Fähigkeiten erlerne, meine Bedürfnisse aber auch bedecke und eine gute Beziehung mit Menschen um mich herum habe, vertrauen kann, genau.
Also dass so die
dass
Balance.
Ich mich erfülle, dass ich so eine Balance in meinem Leben finde und halten kann.
Ja.
Ja, ich glaube, diese Work-Life-Balance ist auch so in unserer Generation auch irgendwie sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Und ja, für mich persönlich ist erfolgreich sein auch halt wirklich das zu erreichen, was man selber sich als Ziel setzt. Also vielleicht nicht das, was andere erwarten, sondern was man selber dann denkt. Und dann, wenn mein Ziel jetzt zum Beispiel ist, dass ich einen guten Job habe, wo ich Sicherheit habe, finanzielle Unabhängigkeit. Und wenn ich das dann erreicht habe, dann ist das sozusagen mein persönlicher Erfolg. Und ganz egal, wenn jetzt andere sagen würden, ja, ich würde jetzt noch weitergehen. Für mich persönlich ist das dann, dass ich erfolgreich bin.
Ja, und ich denke mir immer, du hast es ja so schön gesagt, Charlie, ihr seid jetzt 18 und startet in die Welt. Und im Gegensatz zu der Zeit, als ich eben 18 war, stehen den jungen Frauen ja heutzutage, um auch eine Karriere zu machen, alle Türen offen, wie ich finde. Und habt ihr das Gefühl, ja klar, ich kann alles machen, was ich mir so erträume? Oder ist euch das auch manchmal ein bisschen zu viel? Ja, dass ihr sagt, da gibt es jetzt 100.000 Optionen, das überfordert mich total.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich nehme so eine Art Reizüberflutung schon fast wahr. Also du hast ja wirklich hunderte Möglichkeiten als junge Frau in unserem Alter jetzt oder nach dem Abi. So was möchte ich in dem Jahr machen, wenn ich nicht gerade anfangen möchte zu studieren. Also ich denke, uns stehen auf jeden Fall ganz viele Türen offen für Praktikas, Erfahrung sammeln, all das. Da finde ich schon, dass uns da, also es ist sehr viel, aber es ist sehr gut, dass es so viel ist.
Ja, ich hätte auch gesagt, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir diese Reizüberflutung haben. Klar, am Anfang, vor allem wenn man dann 18 ist, aus der Schule raus ist, ist es wirklich überfordernd und man weiß nicht wohin. Aber wenn man sich dann wirklich mal Gedanken drüber macht, ist das eigentlich ein richtiges Privileg, dass wir so viele Möglichkeiten haben und das auch machen können.
Mhm. Luise, du auch? Siehst du auch als Privileg?
Siehst du auch als Privileg. Also ich finde es toll, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben.
Aber gleichzeitig, was ich ja auch immer so mitbekomme, ist, dass man so als junge Frau auch durch Social Media so ganz schön unter Druck auch steht, ne? Also heute muss man ja irgendwie alles sein. Man muss als Frau gut aussehen, man muss erfolgreich sein, ja, eine Karriere machen, man muss reflektiert auf alles reagieren, man muss, ja, politisch auch korrekt agieren, ja, und sich dabei ja noch entspannt und natürlich irgendwie geben. Wie findet ihr da euren eigenen Weg bei all diesen Anforderungen, die scheinbar auf euch lasten oder die auf euch zukommen?
Also ich persönlich habe nicht so viel eigene Erfahrung damit, zum Glück. Das liegt vielleicht zum einen an meinem Umfeld und zum anderen vielleicht aber auch, dass ich das nicht so an mich ranlasse, wenn so etwas auftreten sollte. Aber ich kriege das auch auf jeden Fall mit auf Social Media, vor allem bei jungen Frauen, dass dann, sobald irgendwas falsch gemacht wurde, was ja menschlich ist, kriegen die dann irgendwelche großen Hatewellen, weil sie mal sich ungeschminkt gezeigt haben. Und wenn das ein Mann macht, dann ist das gar kein Ding. Deswegen, also da merkt man das schon. Und das ist dann natürlich auch so, wenn man das dann überall sieht und merkt, okay, diese Last ist so auf vielen Frauen, das könnte mich auch betreffen. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend, aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist auch was ganz anderes, wenn man dann persönlich nochmal davon betroffen ist.
Und wie ist das bei dir, Luise?
Also ich glaube auch, sehr viele Mädels um uns herum erfahren diesen Druck. Am meisten durch Social Media wurde in den letzten Jahren ja natürlich immer mehr Fokus darauf gelegt, wie sieht eine Frau aus in den sozialen Medien, und das ist dann auch der Main-Fokus auf dieser Plattform leider. Deswegen erfahren wir jungen Frauen auf jeden Fall einen großen Druck, und auch, weil es gerade immer so um Feminismus geht, eine Frau muss stark sein, eine Frau muss irgendwie alles sein auf einmal.
Aber wie schaffst du es persönlich, damit umzugehen und das nicht so an dich rankommen zu lassen? Jetzt, wenn vielleicht junge Frauen zuhören, die sagen, ja, wie machen denn die beiden das? Ja, dass sie da, natürlich seid ihr auf Social Media, aber ihr habt ja auch noch ein normales Leben. Und wie schafft ihr da, beides miteinander in Einklang zu bringen, beziehungsweise das eine abzuschalten?
Also ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin generell so eine Person, die relativ leicht das von sich wegschieben kann, die da sich abschottet und der das dann auch mal egal ist, was um einen drumherum passiert. Ich glaube, was sehr gut ist, dass man anfängt, Social Media und die Realität voneinander zu trennen, weil Social Media ist einfach nicht die Realität, dass man erkennt, ja, ich lebe jetzt hier und nicht auf Instagram, und das ist genau das, was wichtig ist, weil auf Instagram ist leider alles perfekt und im echten Leben nicht, und da muss man erstmal anfangen, die Realität zu sehen. Einfach nicht so viel drauf zu geben, wie andere dich haben wollen und sehen wollen, weil das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, dich für irgendwen zu verändern und verbiegen und irgendwo reinzupassen und perfekt zu sein. Das ist einfach nicht, wie die Welt funktioniert. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Du musst mit dir selbst zufrieden sein.
Also das ist der Ratschlag, den du an andere junge Mädchen geben kannst.
Auf jeden Fall.
Und Charlie, wie sieht das bei dir aus?
Also ich muss sagen, vor ein paar Jahren habe ich mir Social Media mehr als Vorbild genommen, was nicht so gut ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie jetzt, auch als ich älter geworden bin, hat sich das so ein bisschen entfernt. Also da habe ich auch immer mehr so realisiert, nee, damit sollte man sich auf keinen Fall vergleichen. Klar ist Social Media auch gut zum Austausch, und man sieht dann vielleicht auch immer mehr Realität. Also das finde ich gerade sehr gut, weil es ist ja so ein bisschen Trend, dass man Realität zeigt auf Instagram oder TikTok oder was weiß ich. Und da merkt man dann auch, also wenn ich sowas sehe, denke ich mir dann so, ja, es ist schon gut, dass ich mir das auch immer wieder einrede. Das ist nicht Social Media. Und ich habe auch das Glück, dass Mama mir schon wirklich, als das so angefangen hat, dass ich Social Media benutzt habe, hat sie mir immer gesagt, ja, glaub das nicht, das ist nicht echt. Und damals dachte ich halt so, naja, ja, es ist halt Mama, die mag Social Media nicht. Aber mittlerweile weiß ich es halt selber besser. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich immer jemand hatte, der mir gesagt hat, nee, das ist nicht die Realität, das ist halt auch einfach fake. Und ja, du sollst nicht alles glauben.
Und schafft ihr das auch, den Konsum da so ein bisschen zu reduzieren, wenn ihr das Gefühl habt, das ist so eine Reizüberflutung gerade und ich brauche das gerade in dem Moment nicht und ich möchte das eigentlich von mir so ein bisschen fernhalten? Reduziert ihr da den Konsum oder ist das so eine Einstellungsfrage?
Also ich glaube, es kommt drauf an. Ich habe auch manchmal eine Zeit, wo ich mehr Instagram und so nutze und dann merke ich, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger machen. Allgemein, weil es halt auch ungesund ist. Aber ich glaube, das ist bei mir nicht so der Grund, dass ich sage, okay, ich will es jetzt gucken, weil ich mich da vergleichen will oder weil ich gucken will, was andere so machen, sondern eher, weil mir dann langweilig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, wie man da rangeht. Also, ob man es jetzt benutzt und auch viel benutzt, um sich so auch manchmal unbewusst zu vergleichen oder ob man es halt einfach als Zeitvertreib nimmt.
Mhm. Und auch was gerade so im Leben abgeht. Manchmal, wenn ich wirklich gar nichts zu tun habe, dann gucke ich eher auf mein Handy, als wenn ich irgendwie gerade was erlebe. Weil jetzt so in der Zeit bin ich auch einfach nicht so viel auf Social Media, weil ich permanent bei gutem Wetter draußen bin, immer irgendwas mit meinen Freunden mache und da bist du halt nicht so auf Social Media wie vor 2 Monaten, wo ich eigentlich das...
Wo du eigentlich lernen solltest?
Wo ich mein Lernen von mir hergeschoben habe. So. Also kommt auch, finde ich, auf die Situation drauf an oder ob du dich zum Beispiel, Social Media gibt es ja ganz oft auch Influencer oder gibt es viele Influencer, die dir Wissen vermitteln wollen, wie zum Beispiel, was du mir ja auch immer schickst, Mediziner, die auf den Themen S vorbereiten wollen oder die neuesten Informationen über irgendwas. Also das ist dann immer noch eher, wo ich dann drauf gucken würde. Als
also es ist auch eine gute Wissensquelle. Ja?
Genau, also genau, da bin ich dann auf Social Media.
Und weil ja jetzt die Diskussion ist, Social Media für Kinder unter 16 oder unter 14 zu verbieten. Was ist da eure Meinung? Weil ich weiß, ihr habt ja sehr, sehr spät damit angefangen. Ihr beide wart in Abstimmung mit den jeweiligen Familien auch. Die letzten, die überhaupt auch WhatsApp hatten. Ja, und in Instagram seid ihr sehr, sehr spät eingestiegen, was ich persönlich ja sehr gut fand. Aber wie habt ihr das erlebt? War das die richtige Zeit? Sollte man das an jüngere Kinder verbieten? Wie soll der Umgang geregelt werden?
Also ich weiß, dass es uns sehr gebrochen hat, mit 15 kein WhatsApp zu haben. Aber ich sag mal, WhatsApp ist jetzt noch eine der harmlosesten Apps, in Anführungszeichen. Deswegen finde ich gut, dass es ein Social-Media-Verbot geben könnte, geben wird für Kinder unter 16, weil ich finde, die Kinder sind einfach nicht vorbereitet auf sowas. Da hast du einfach noch nicht die richtige Einstellung als 13-Jähriger auf Instagram oder TikTok. Das ist ja ganz verrückt. Deswegen finde ich das eine gute Sache, genau wie beispielsweise jetzt schon das Handyverbot in der Schule, dass das Handy im Rucksack bleibt. Das muss man leider den Kindern immer sagen, weil die das Handy rausholen als, keine Ahnung, Fünftklässler. Auf die Idee wären wir beispielsweise gar nicht gekommen. Deswegen, das ist, finde ich, ein sehr guter Anfang. Mhm. Muss leider auch, weil...
Okay, also ihr seid für strenge Regeln, für klare Regulierung und dass man das eben auch von Schulseite, aber eben auch von staatlicher Seite anordnet und dann auch durchsetzt.
Ja, also ich wäre nicht so weit gegangen, dass ich vielleicht sage unter 16, ich hätte vielleicht gesagt unter 14, weil ich finde halt in der heutigen Gesellschaft ist halt leider schon viel zu normalisiert, dass man halt so Social Media hat, aber ich finde auch, wenn ich so meine kleinen Geschwister auch angucke mit so, keine Ahnung, 11, 12, weiß ich nicht, ob das wirklich schon so der richtige Umgang ist, weil man ja dann teilweise auch, also man kann ja nichts rausfiltern. Und ich finde auch, manchmal sieht man ja auch Videos von so kleinen Kindern, die jünger sind, auf Instagram oder so, die dann irgendwelche Videos machen, wo man sich denkt, ach Mann, die haben ihren Spaß eigentlich, aber die wissen nicht, was das halt für ein Ausmaß haben kann. Vor allem, weil dann auch viele Leute nicht verstehen, dass das kleine Kinder sind und dann da diese ganzen Hate-Kommentare kommen und das kann halt schon was mit den Kleinen machen oder mit den Jüngeren. Deswegen, ich glaube, es wäre halt auch einfach für viel sicherer für solche 12-jährigen Kinder, weil es halt leider schon viel zu normalisiert ist, in so einem jungen Alter auch Videos zu posten und so.
Also das ist eine Entwicklung, der ihr offensichtlich ja sehr skeptisch gegenübersteht, aber gut, wir werden es ja nicht ändern können. Social Media bestimmt unser Leben. Wir müssen einfach da zusehen, dass wir da mit Regeln, aber auch eben mit Selbstkontrolle das irgendwie handeln können, dass wir trotzdem uns gut aufstellen können, um einfach unsere Zukunft zu gestalten. Ja? Und wenn wir in die Zukunft schauen, was macht euch denn Mut, wenn ihr auf eure Zukunft als junge Frauen schaut?
also wie wir ja vorhin schon gesagt haben, die vielen Chancen und Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, also die sind auf jeden Fall ermutigend. Oder auch, wenn man immer mehr sieht, dass vielleicht auch viele Frauen dann solche Führungspositionen oder auch Berufe oder Berufen nachgehen, wo sonst eigentlich immer so in der Gesellschaft Männer normalisiert waren. Und ich glaube, das ist vor allem so eine richtig große Motivation, wenn man dann sieht, okay, ich kann das auch schaffen. Und ja, ich sollte das vor allem schaffen, weil wir brauchen diese Änderung.
Also mir macht es auf jeden Fall Mut, dass ich mitbekomme, dass wir Frauen immer mehr zusammenhalten. Gerade jetzt, die Mädels in unserem Alter, ein bisschen älter, noch ein bisschen jünger, wir halten alle zusammen. Wir haben ja diesen Drang, Feminismus zu normalisieren oder eine Frau in einer Führungsposition, eine starke Frau zu normalisieren, weil wir sind stark, wir kämpfen füreinander, das macht mir Mut. Wir kämpfen füreinander, wir stehen füreinander ein und unterstützen uns gegenseitig und haben diesen Drang danach, den Männern gleichzustehen. Also wir sind ja genauso viel wert wie so ein Mann oder wir können genau das Gleiche wie ein Mann. Und dieses Mindset, das macht mir Mut, das verbreitet sich immer weiter. Das ist das, was mir Mut macht in unserer Generation.
Mhm. Und gibt es auch was, wo du sagst, neben dem Mut, es macht mir auch Sorgen, wenn ich in die Zukunft blicke?
Also wirklich Sorgen habe ich mir bisher noch gar nicht so gemacht, aber ich merke zum Beispiel durch in der Politik gerade gibt es natürlich einige bevorstehenden Wahlen, ja genau, Wahlen, die natürlich uns Sorgen bereiten könnten, wenn eine rechtsextreme Partei an die Macht käme, sind die Chancen für eine Frau natürlich, könnten sinken. Das macht mir natürlich Sorgen, das bereitet uns Sorgen.
Also ich hätte auch bei Sorgen eher an das Politische gedacht, auch so ein bisschen außerhalb von Deutschland, diese ganzen Unsicherheiten und die ganzen Kriege, keine Ahnung, auch was Amerika immer für Sachen macht, ist natürlich jetzt nicht gerade motivierend, aber ich finde auch, man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und nicht wegschauen, aber man sollte sich auch nicht negativ die ganze Zeit daran aufhalten und sich davon abhalten lassen. Man sollte das eher sozusagen so sehen, dass man sich mit den politischen Sachen auseinandersetzt und sagt, okay, es kann zwar was passieren, aber das heißt nicht, dass ich jetzt mein Leben dafür sozusagen schon alles dafür aufgebe und mir nur Sorgen mache, sondern dass ich halt dann trotzdem weitermache und wenn es irgendwann mal was passieren sollte, dann kann man es halt auch nicht mehr verhindern. Und ja.
Ja, Lösungen finden, genau. Für das, wie stehe ich für uns ein, so auf die Lösungssuche eher gehen noch.
Und ja, und Lösungen suchen und mutig sein und Power haben. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch aus eurer Freundschaft schöpft, die ihr habt, dass ihr euch gegenseitig motiviert, dass ihr euch gegenseitig vor allen Dingen auch bekräftigt, dass ihr euch habt und dass ihr darüber sprecht und dass ihr überhaupt jemanden habt, mit dem ihr sprechen könnt, ja?
Ja,
ja. Ja, auf jeden Fall.
Und sagt, was macht denn eure Freundschaft so besonders, Charlie und Luise?
Also ich habe ein Wort, was mir einfällt, und zwar Humor. Also ich finde, unser Humor ist auch so ein bisschen, also es gibt so viel, was uns verbindet, aber ich finde auch wirklich, unser Humor ist auch eines der wichtigsten Sachen, weil ich finde, man muss mit einer Person, mit der man viel Zeit auch verbringt, gut lachen können. Und ich finde, das können wir immer gut. Natürlich auch dann, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen, halt wirklich auch das Typische, muss ich sagen.
Also, weil du bist ja eine Person, wenn es dir nicht gut geht, ich helfe dir, wenn es mir nicht gut geht, du hilfst mir, das macht unsere Freundschaft aus. Also, dass wir uns gegenseitig supporten, uns unterstützen, uns zuhören und miteinander lachen.
Ja. Habt ihr denn vielleicht eine Situation, an die ihr euch besonders gern erinnert, so in eurer Freundschaft bisher, so ganz besonderen Moment, an den ihr euch gerne und mit Freude und mit Liebe irgendwie erinnert?
Ich habe einen Moment, und zwar als Luise aus England wiederkam. Also sie hat uns ja überrascht, weil sie gesagt hat, sie kommt irgendwie erst 3 Wochen später oder so. Und ich habe schon ein bisschen was geahnt, weil so wie sie geschrieben hat, es klang so ein bisschen so, aber ich habe trotzdem nicht so das hundertprozentig gewusst. Ich dachte mir so, okay, vielleicht denke ich mir das auch einfach nur, also vielleicht ist Wunschdenken. Und dann bin ich mit einer anderen Freundin von der Schule den Berg hochgelaufen und auf einmal kommt Luise den Berg runtergerannt. Und das war wirklich so ein Moment.
Ja, man muss dazu sagen, Luise war ein halbes Jahr in England. Ja. Also das heißt, ihr habt euch ein halbes Jahr nicht gesehen und hattet natürlich irgendwie Sehnsucht ja auch, ne?
Ja.
Und da haben wir auch wieder gemerkt, also Anlügen ist nicht bei uns. Also sie hat es auch gleich geschnallt, das hat sie auch danach gesagt. So, ja, ich wusste es. So.
Also so eine besondere Verbindung auch, die ihr beide habt.
Ja, also ich habe ich, keine Ahnung, also all die lustigen Momente, wir haben ja wirklich lustige Momente von früher, wo ich mich immer gerne zurückerinnere, aber das stimmt, das war auch ein total toller Moment. Oder immer nach den Sommerferien, wenn man sich dann halt 6 Wochen nicht gesehen hat, wenn sich auch noch die Ferien oder die Sommerurlaubsziele überschnitten haben, dann warst du die Erste nicht da, ich war die Erste weg und so. Also immer diese 6 Wochen nach den Ferien waren ja immer total toll. Da gab es immer ganz viel zu erzählen und so.
Ja, und ich weiß, ihr habt ja so eine besondere Kommunikation auch untereinander. Das habe ich ja natürlich auch mitbekommen als Mama. Ihr habt euch auch mal Briefchen geschrieben und habt euch besondere Geschenke gemacht und habt vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und habt wirklich ja auch alles miteinander geteilt und wart sehr, sehr oft zusammen. Seid ja auch jeden Tag zusammen in die Schule gelaufen und von der Schule wieder zurück oder mit dem Fahrrad gefahren. Also ihr habt sehr viel Zeit miteinander verbracht und habt, so wie ich das einschätzen kann, auch sehr viel miteinander geteilt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das fing ja alles in Corona auch an, wo wir dann jeden Tag zusammen hier bei mir oder bei dir zu Hause gesessen haben und Schule zusammen gemacht haben. Und wir haben die gleichen Interessen außerhalb der Schule gehabt. Wir hatten eigentlich dann auch die gleichen Freunde und immer die gleichen Ziele auch immer so im Kopf.
Ja, was ich auch immer so besonders toll fand, ihr habt euch gegenseitig sehr so angespornt. Ja? Gerade was so schulische Dinge anbelangte, also wenn die eine mal jetzt vielleicht irgendwie einen Durchhänger hatte, dann hat die andere gesagt, komm, wir gehen jetzt trotzdem lernen oder du schaffst es schon. Also dieses mitzubekommen, wie ihr euch gegenseitig so liebevoll pusht, das fand ich besonders schön.
Ja, ich fand vor allem in der Abi-Zeit, da waren wir ja schon in den Osterferien, haben wir angefangen zu lernen, da waren wir beide auch nicht so beieinander, also wir waren beide weg woanders und wir haben aber trotzdem dann uns gegenseitig immer geschrieben und waren so, oh, ich weiß nicht, wie lernst du das, ich weiß nicht, wie ich das lernen soll, und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen auch wenn wir beide ein bisschen lost waren, hat es trotzdem geholfen, sich so auszutauschen, weil es hilft einfach immer, wenn man darüber redet mit anderen Leuten, was die denken, wie die das machen, vielleicht auch, wie es denen in dieser Situation geht, und ich finde, das war bei uns genauso.
Wir haben uns ja auch immer, wir haben ja voneinander gelernt auch, nicht nur schulisch, wie lernst du für Mathe-Tests oder so, sondern wie würdest du das jetzt machen an deiner Stelle? Ich bin jetzt in der und der Situation, ich habe das und das Problem. Wie hättest du es einfach gemacht? Und ich glaube, das war auch noch sehr prägend für uns beide.
Und jetzt trennen sich ja erstmal eure Wege. Habt ihr da Angst, dass ihr euch aus den Augen verliert so ein bisschen?
Also ich glaube, die Angst hat man immer, aber ich glaube, bei uns irgendwie, es geht nicht so richtig. Also ich muss auch sagen, selbst wenn wir uns über längere Zeit nicht sehen, zum Beispiel Sommerferien oder sowas, war es, wenn man sich danach sieht oder auch wenn man zwischendurch schreibt oder so, eigentlich immer wieder vor. Also selbst wenn wir uns jetzt vielleicht erstmal nicht sehen und nur über WhatsApp oder so in Kontakt sind, denke ich, wenn man sich danach sieht, es ist trotzdem, klar, es haben sich Sachen verändert, man hat so unterschiedliche Leben auf einmal, aber ich denke trotzdem, dass man so dieses Verbundenheitsgefühl trotzdem haben kann.
Also das haben wir ja jetzt auch gemerkt, so in den letzten Jahren, unsere Wege sind immer mal auseinandergegangen. Wir haben, also nicht auseinandergegangen, aber wir haben neue
verschiedene
Leute
Dinge gemacht,
kennengelernt, verschiedene Hobbys dann gehabt und so. Aber trotzdem war ich immer bei Charlie, war so, hey, guck mal, das ist passiert. Dann hat man trotzdem uns immer getroffen eigentlich so zwischendrin. Und es war eigentlich alles wie immer. Und ich denke auch, es wird immer so sein, weil ich meine, wir kennen uns 12 Jahre, 8 Jahre beste Freunde. Da muss ja irgendwie halten, oder?
Ja, ich finde auch, es gibt so Sachen, die kann ich nur dir erzählen, also Luisa erzählen. Und ich glaube, dass sich das jetzt nicht ändern wird. Also wenn ich da dann mal irgendwie so Probleme habe, dass ich dir trotzdem dann schreibe, weil es gibt so Sachen, die kann man halt nur bestimmten Personen erzählen. Ja, und ich finde, das ist genauso, deswegen, ja.
Also ich wünsche euch auf jeden Fall, dass eure Freundschaft so lange bestehen bleibt, wie ihr lebt. Das wäre irgendwie ganz toll und dass ihr euch auch weiterhin sozusagen als wichtige Person in eurem Leben habt. Gibt es so einen Satz, den ihr der jeweils anderen vielleicht mit auf den Weg geben würdet?
Also erstmal, du bist ein total tolles Mädchen. Pass auf dich auf jeden Fall. Bleib so liebenswert, so stark, wie du immer bist. Und ich werde immer für dich da sein. Und ich bin sehr froh, dass du an meiner Seite bist, weil durch dich habe ich gelernt, was eine gesunde Freundschaft auch ist und wie Freundschaft funktionieren soll und muss.
Also, Dankeschön erstmal. Und ich finde, was ganz besonders an dir ist, ist deine positive Ausstrahlung. Also ich merke es immer wieder, wenn du in einen Raum reingehst, es leuchtet so ein bisschen mehr. Und ich finde, du bringst dann trotzdem immer diese gute Laune mit und ja, strahlst das auch einfach aus. Und ich finde vor allem, das ist sehr wichtig in so einer Freundschaft, weil man sich dann automatisch einfach wohlfühlt und es geht einem so ein bisschen das Herz auf. Und ich finde, das musst du unbedingt beibehalten, weil man fühlt sich einfach dann wohl.
Das habt ihr auch wirklich sehr schön gesagt. Also das ist wunderbar und wirklich sehr bewegend. Jetzt kommen wir noch zu den drei schnellen Fragen, die ich habe. Und als erstes soll es um Role Models gehen, weil ihr seid ja hier auch als Role Model zu Gast. Und abgesehen davon, dass ihr euch natürlich gegenseitig toll findet, gibt es da vielleicht noch eine Person in eurem Leben, zu der ihr aufschaut? Also vielleicht irgendwie eine andere Frau oder eine andere Freundin, wo ihr sagt, ja, da habe ich auch viel gelernt und an der orientiere ich mich.
Ich sage, ein bisschen kitschig, aber meine Mama. Ja, also ich finde, sie ist eine ganz tolle Frau. Sie hat alles wirklich richtig gemacht. Sie hat meine Kindheit total verschönert. Natürlich auch mein Papa, aber jetzt geht es erstmal um die Frau.
Genau.
Genau, also ich finde, es ist auch einfach ein realistisches Ziel. Also klar, ich finde auch ganz viele erfolgreiche Frauen ganz toll. Aber ich finde, ich sehe mich jetzt nicht später als Sängerin oder sowas. Also ich kann trotzdem zu Taylor Swift aufblicken, aber das heißt ja nicht, dass das sozusagen dann mein Ziel ist. Und deswegen finde ich, meine Mama ist einfach mein Role Model, weil ich finde, das ist so ein realistisches Ziel, dass ich das schaffen kann, so werden kann wie sie, einen guten Job zu haben. Also sozusagen das auch, was ich mir vornehme, den Job, den ich will und trotzdem eine tolle Familie zu gründen.
Ich sage auch, es kommt einfach auf meine verschiedenen Bereiche an, in denen ich jemanden brauche, zu denen ich aufsehen kann oder wo ich mich daran orientiere. Aber ich sage immer, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, dass es ist und bleibt Mama, weil Mama ist meine Person, zu der man aufsehen kann. Mama kann ich erstens immer fragen. An Mama denke ich immer, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe. So, was hätte Mama jetzt gemacht? Was hätte Mama in der Situation getan? Das muss ich jetzt auch tun, weil Mama weiß, wie es läuft. Und Mama hat einen Plan von dem und Mama hat einen Plan, wie es gut wird auch. Deswegen, Mama, du bist mein Role Model.
Also das höre ich natürlich total gerne, Luise. Und ich kann das natürlich auch wirklich zurückgeben, wenn ich gefragt werde, wer mein Role Model ist. Und ich muss ja sagen, ich habe ja in meinem Leben schon sehr, sehr viele Frauen auch getroffen und begleiten dürfen und arbeiten können und auch eben jetzt interviewen können. Aber ich muss sagen, dann würde ich tatsächlich auch sagen, dass du das bist, weil gerade mal mit 18 entdecke ich in dir eine junge Frau, auch in dir natürlich, Charlie, ne? Also ihr seid ja zwei junge Frauen, die mit solcher Power, gleichzeitig mit einer totalen Gelassenheit an ihr Leben rangehen, die cool sind, die aufrichtig sind, die eine tolle Freundschaft haben und vor allen Dingen die Ziele haben im Leben, ja, die mit Zuversicht daran gehen. Und ich glaube, das gibt mir auch Zuversicht, in die Zukunft zu blicken. So, und jetzt meine zweite Frage. Ihr seid zwar erst 18, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr schon einen Lieblingsplatz hier in Jena habt. Welcher wäre das? Verratet uns doch gerne mal euren Happy Place.
Also mein Lieblingsplatz in Jena ist auf jeden Fall der Beachplatz im Paradies, weil ich da einfach, ich glaube, den ganzen Sommer bin, permanent am Sport machen, am Volleyballspiel mit meinen Freunden und auch hier unsere Trubberwiese. Du kannst ja über die ganze Stadt gucken. Das ist auch immer schön, abends dann im Sommer noch zu sitzen mit den Freunden.
Ich finde, mein Zuhause ist mein Lieblingsplatz, weil ich mich da einfach wohlfühle. Da ist meine Familie, da ist auch eine schöne Umgebung. Ich habe auch alle meine Freunde nah um mich rum, was natürlich auch ein sehr krasses Privileg ist. Und ja, deswegen, das ist mein Lieblingsplatz.
Mhm. Ja, klingt super, Charlie, auf jeden Fall. Und Luise, ja, kann ich bestätigen, du bist sehr oft am Beachvolleyballplatz im Paradies, was wirklich sehr schön ist da unten. So, und jetzt kommen wir zur dritten und abschließenden Frage. Es gibt ja so Sprüche, die man sich so immer sagt. Meine Generation zum Beispiel, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann macht Zitronensaft draus. Ja. Habt ihr denn auch so einen Powerspruch schon oder so einen Motivationsspruch, den ihr euch immer wieder sagt, vielleicht vor Klassenarbeiten oder ja, wenn eine von euch beiden Liebeskummer habt oder euch einfach zu empowern?
Also den Spruch, den du gerade gesagt hast, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus, das hast du ja auch immer mal zu mir gesagt, immer wenn ich da so ein bisschen depressed war und nicht so wusste, wohin. Genau, das finde ich, ist ein Basic-Spruch, aber ich finde, der sagt das meiste aus. Ich habe mir noch so gedacht, das war, glaube ich, auch mein Jugendwort, aber YOLO, also You Only Live Once, ist jetzt ganz groß nochmal bei mir, weil genieß das Leben. Nimm alles mit, was dir vor die Füße fällt. Also nimm jede Erfahrung mit, erlebe so viel du willst und ich hätte noch It's cool to be kind. Ist auch noch ein Spruch, der hängt groß an meiner Wand. Den finde ich auch ganz schön, weil, na klar, it's cool to be kind, ne?
Also ich persönlich finde, vor allem in der jetzigen Zeit, sage ich mir irgendwie immer ganz oft, am Ende wird alles gut. Also vor allem jetzt, weil man so viel Veränderung hat und man weiß, okay, es wird wahrscheinlich nicht einfach. Also es wäre ja schön, wenn es sofort einfach wird, wenn man jetzt, wie zum Beispiel ich, ins Ausland geht oder dann das Abi hat, dann auch studiert. Aber ja, deswegen, ich versuche mir das immer wirklich im Kopf zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht gerade schwierig, wenn man so Momente hat, aber am Ende wird alles gut, weil man das vor allem jetzt auch sieht. Also wenn ich in die Vergangenheit gucke, immer wenn ich da mal Momente hatte, wo ich dachte, oh nee, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, weiß ich, nee, ich habe es ja trotzdem bis jetzt geschafft und jetzt ist alles, ja, gut.
Das stimmt, vor unseren Abi-Prüfungen kamen immer die wildesten Sprüche, haben wir da ausgepackt und haben es noch zugeschoben und ich fand auch, der Spruch, am Ende wird alles gut, den hast du auch oft gesagt noch, immer wenn wir dachten, oh Gott, war nicht so gut, ist nicht so gut gewesen, ey, am Ende wird alles gut und es war so, es war, am Ende war alles gut.
Oder vor allem auch am Ende in ein paar Jahren, man lacht über solche Momente und dafür ist es ja auch da, dass man mal solche Up und Downs hat, weil ich finde auch, man kann diese schönen Momente nur genießen, wenn man halt auch mal schlechte Momente hatte, weil sonst wäre das Leben ja einfach nur so eine Linie. Das wäre auch langweilig.
Mhm. Also am Ende wird alles gut, das ist ein wunderbarer Spruch, den nehmen wir jetzt mal hier mit in unser Ende von dieser Podcast-Folge mit auf. Ihr habt es gesehen, ihr habt euer Abi, es ist alles gut geworden, es hat funktioniert, könnt ihr stolz auf euch sein, also ich bin es auf jeden Fall und ich sage vielen Dank euch beide, dass ihr hier zu Gast wart. Alles, alles Gute für euch, für die Zukunft, für eure Freundschaft und fürs Leben. Und ich würde sagen, wir verabreden uns in ein paar Jahren nochmal hier und einfach mal zu checken, was aus euren Plänen geworden ist. Was haltet ihr davon?
Safe. Also ich bin dabei.
Ja, klingt super.
Safe. Okay. Safe. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Calling East. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, weiterempfehlt und abonniert. Übrigens, wenn ihr selbst ein Role Model seid oder eine Frau im Osten kennt, mit der ich sprechen sollte, meldet euch gern.